Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Und zack, schmiss sich quasi Wolfgang auf der A7 vors Auto, stieg ein und sagte, naja, war schon ganz okay, aber eine Menge Glück dabei. Ich habe ihn dann wieder aus dem Auto rausgeschmissen und habe weiter Podcast gehört.
Und Dr. Burak Yildirim.
Wenn er da so reinspringt, kann er natürlich auf der einen Seite eben mahnend oder ermahnend reinspringen, auf der anderen Seite eben dann auch nochmal wirklich unterstützend. Und manchmal auch kann der innere Kritiker natürlich eben auch Schutzfunktionen übernehmen.
Eine lange, lange Pause war das und er ist gestählt zurück, immer noch der leichte Teint von Andalusien im Gesicht und wie soll man sagen, sieht sehr, sehr frisch aus. Willkommen zurück, Dr. Burak Yildirim.
Ja, herzlichen Dank. Auch dir willkommen zurück. Ja, war wirklich eine lange Pause. Fühlte sich an wie damals in den 80er und Anfang der 90er Jahre, als meine Eltern mit uns in die Türkei gefahren sind, noch mit dem Auto damals, sechs Wochen Heimaturlaub. Und dann sechs Wochen, manchmal haben wir auch den einen oder anderen Tag noch überzogen. Geht ja heutzutage nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Oder nur mit irgendwelchen Petitionen, dass man den einen oder anderen Tag noch in der Schulzeit an die Ferien dranhängen kann oder im Vorfeld schon reisen kann. Und war lang, aber ich kann deine Vorschusslorbeeren auch nur zurückgeben. Ich freue mich erstmal, dass wir uns wiedersehen, dass wir uns vor allen Dingen auch wieder hören. Und du bist einfach noch schöner geworden über die Zeit. Also noch
vielen Dank.
Attraktiver. Schöner und attraktiver. Die Stimme hat natürlich nicht gelitten, im Gegenteil. Das ist ja überhaupt der Zauber, den dieser Podcast innehat.
Jetzt werde ich auf meine alten Tage noch rot. Ich mich auch. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit dem ganzen mit der Lobhudelei klarkomme. Aber man tut, was man kann, genauso wie du. Wir versuchen ja einigermaßen uns auf uns Acht zu geben und achtsam zu sein und versuchen auch auf unseren inneren Kritiker das ein oder andere Mal zu hören. Das ist das Thema nämlich heute. Und das ist ein Thema, das riesengroß ist eigentlich. Ich glaube auch, das geht irgendwie jedem so, dass er den inneren Kritiker mal anknipst, mal versucht wegzuscheuchen. Und immer dann, wenn man im Grunde was gut gemacht hat, kommt der innere Kritiker und sagt, na, war das wirklich gut genug? Oder geht es noch ein bisschen besser? Oder, naja, du bildest dir ein, du hast das gut gemacht, aber eigentlich war es ganz schön scheiße. Da ist noch Luft nach oben. Und das hättest du vielleicht auch noch so oder so machen können. Denk nochmal drüber nach. Und wer kennt das nicht? Wir wollen aber gleich da ausführlich drüber reden. Und ich bin mir sehr sicher, in Andalusien und in Köln und in der ganzen Zeit, da gab es nicht nur einen Mental Health Moment der Woche, da wird es wahrscheinlich viele geben. Aber vielleicht kannst du schon mal einen abräumen.
Ja, es gab auf jeden Fall viele, vor allen Dingen, wenn man ja mit der Familie unterwegs ist und man ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Und man muss das ja heutzutage irgendwo auch sagen können, Wettergarantie hat.
Ja.
Dann gibt es natürlich schon sehr schöne Momente. Aber so auf jeden Fall der Mental Health Moment des Sommers, so möchte ich es mal ausdrücken, war, dass ich mein Meerjungfrauen-Diplom abgelegt habe.
Oh.
Ja, also meine jüngste Tochter, die ist ja selbsternannte, examinierte Meerjungfrau. Und die hat dann im Urlaub einen offiziellen Kurs gegeben und hat gesagt, sie würde mich gerne zur Meerjungfrau. Ich glaube nicht, dass man das diversifizieren sollte oder vermännlichen sollte. Also ich glaube, Meerjungfrau ist einfach, das ist ein Begriff für sich. Gibt nur eine Gattung.
Ja.
Und es ist schwierig, dann
irgendwie mit so Begriffen Schwanz umzugehen und so, weil das wird schwierig alles. Das wird ganz schwierig alles.
Ja, geht auch in eine ganz andere Schublade auch.
Ja, ganz schnell.
Nee, demzufolge hat sie gesagt, sie würde mich dann im Urlaub zur Meerjungfrau ausbilden. Und das habe ich natürlich dankbar angenommen, weil ich meine, ich bin Arzt, ich bin glücklicher Papa, aber wenn ich die Möglichkeit habe, ein Meerjungfrauendiplom zu ergattern, ja, dann sage ich natürlich nicht nein. Das ist ja, wir wissen das, ne, seit Ariel, wir wollen alle auch ein Ariel sein, ne? Ja. Und dann habe ich die ganzen Prüfungen und Tests absolviert und musste Kurven schwimmen und dann auch eben mit dem Meerjungfrauenschwanz hin und her und so weiter und so fort. Also es war außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Ja, es war außergewöhnlich. Und ich habe, ja, was soll ich sagen? Ich habe mit Bravour bestanden. Und bin jetzt seit diesem Jahr offiziell Meerjungfrau.
Das ist super eigentlich. Also ja,
auf jeden Fall.
Bist du dann mit den Schuppen am Schwanz irgendwo hängen geblieben oder bist du.
Nee. Die sind auch nicht, die musst du ja auch nicht abwerfen.
Nee.
Nee, das nee. Also, das nee, war Glück gut. Also, ja, auf jeden Fall. Und nee, das war wunderbar. War wunderbar.
Toll. Ja. Ich hab das Glück, an die erste Folge Podcast nach der Urlaubszeit auch direkt mit einer Meerjungfrau zu machen. Ja. Das kann nicht jeder.
Nee, ich würde behaupten, es gibt keinen anderen Podcast mit dieser Besetzung. Auch. Also bin ich felsenfest von überzeugt. Also unsere treuen Zuhörer können das gerne mal irgendwo mit versuchen zu kommentieren über DMs und PMs und Mails und so weiter. Aber ich bin sicher, es gibt keinen Podcast mit der Besetzung einer Meerjungfrau. Mit Bart. Das kommt ja noch hinzu. Das ist ja nochmal so ein Gimmick.
Ja.
Ja.
Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin wirklich sehr beeindruckt.
Ja, vielen Dank. Ich spüre es.
Wie immer. Also immer bei... Immer was du so erzählst, da bin ich immer wirklich beeindruckt. Das toppt alles. Ja. Grüße an die Tochter, sie hat alles richtig gemacht.
Vielen Dank. Wie war es bei dir? Erzähl mal, was bist du denn geworden?
Was ich geworden bin? Igel.
Auch schön. Kann ich mir auch was drunter vorstellen.
Ja, du. Also ich hatte einen wirklich tollen, Mental Health Moment der Woche, der hatte wirklich was mit Igeln zu tun und mit Biodiversität. Wusstest du eigentlich, dass Biodiversität sehr gut für die mentale Gesundheit ist?
Ich kann es mir vorstellen, aber so richtig habe ich noch nie darüber nachgedacht.
Ich auch nicht, bis ich mehrere Artikel dazu gelesen habe. Ich habe mich nämlich, also es ist so, wir haben einen sehr großen Garten und ich war sehr, sehr glücklich über diese große, große Wiese. Und wenn du dann am Wochenende mit dem Aufsitzrasenmäher darüber jagst, stundenlang, 2-3 Stunden, bis alles gemäht ist, weil es wirklich viel ist, das sendet einen sehr. Wenn aber dann eines Tages, ohne dass du es weißt, ein Nachbar vorbeigekommen ist, ein Bauer, und hat in diesen Riesenrasen ein U reingepflügt mit dem Pflug und die Wiese ist zerstört. Das ist wirklich ein sauberes U und du denkst so, hä? Was passiert hier? Und deine Frau sät dort eine Wildblumenwiese ein. Und zwar riesengroß. Eine riesige Wiese Wildblumen. Weil sie was für die Biodiversität tun wollte, weil einfach Rasen und ein paar Blumen, das ist halt nicht für Tiere nicht irgendwie so wahnsinnig wertvoll. Und dann auf einmal war das wirklich richtig hoch, das Zeug. Also diese Blumenwiese war wirklich unheimlich hoch. Und überall, innerhalb von kurzer Zeit, sprangen riesige Grashüpfer darum, habe ich noch nie gesehen, in dieser Anzahl. Eine Schmetterling am Marder, und also wirklich Tiere satt, innerhalb von kurzer Zeit. Also du machst da ein U rein in die Wiese, knallst da Wildblumen rein und Rubbel die Katz ist sofort Leben da drin. Aber richtig Leben. Von Bienen, Hummeln und so weiter will ich gar nicht reden. Dann komme ich abends raus, eines Abends, die Wiese stand schon etwas länger und ich höre Stimmen, denke so, schwierig. Und sehe wirklich Ich weiß es, ich habe sie dann nicht zählen können, weil es waren zu viele. Es waren bestimmt 15, 20 Igel, die logischerweise, weil sie Futter hatten, dort quasi Schnitzel for free hatten, all you can eat, und sich bedient haben. Und ich dachte so, boah, ich war so beeindruckt. Und dann habe ich mir diese Wiese irgendwie ganz oft angeguckt und ich merkte so, jedes Mal, wenn ich an dieser Wiese war, klingt ein bisschen kitschig, aber so, merkte ich, wie ich so runtergefahren bin. Hab Dr. Google angeschmissen, weil du warst ja nicht da. Und der erzählte mir dann, dass Naturerleben, Biodiversität, sich darauf einzulassen und so weiter, die mentale Gesundheit enorm befeuert. Enorm befeuert. Also Menschen, die in der Natur sind, regelmäßig sich damit beschäftigen, das einfach auch einsaugen, sind in der Tat mental gesünder. Krass, oder? Und das ging alles nur, weil der Nachbar mit dem Pflug ein U hier reingefräst hat, die gute Frau einfach alles voll gemacht hat mit Wildblumen und zack, geht's dem Falli besser. So.
Wahnsinn. Da ein ganzes Biotop.
Ja. Also, man muss das, muss man können. Aber, ja.
Was mich nur interessiert ist, du hast gesagt, wenn ich dir richtig zugehört habe, dass du Stimmen gehört hast und dann hast du 15 bis 20 Igel gesehen. Was haben die denn erzählt?
Was haben die denn? Hast du mal Igel, die Bock haben, gehört?
Nee. Wir haben, wir haben nur hier so einen einzelnen Igel, der ein bisschen mal durch den Garten streunt.
Nee. Igel, die Bock haben, machen ungefähr so. So.
Das kenne ich auch von anderen. Ja. Nicht Igeln.
Von Meerjungfrauen zum Beispiel. Genau. Bart.
Ja. Mit Bart.
Ja. Hm. Aber Igel, die Bock haben genau diesen Sound. Und wenn du das dann auch, also wenn du davon ein paar hast, dann kannst du dir vorstellen, dass diese Stimmen sehr intensiv sind, sagen wir es mal so.
Ja, wunderbar. Nee, jetzt bin ich drin.
Jetzt bist du drin, oder?
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, also einfach nur den Nachbar anrufen, Flug.
Ja.
Und schon geht's los.
Los geht's. Schon kommen die Igel.
Ja, du kannst auch dann mehr jungen Frauenkostüm anziehen, wenn du möchtest.
Ja. Ja, ich denke darüber nach.
Was würde denn dein innerer Kritiker jetzt sagen? So mehr Jungfrau, würde der sagen, hast du schon ganz gut gemacht mit dem Kostüm? Oder würde er sagen, ach da genau was, du könntest auch mal dich als Fuchrohr probieren?
Ja, oder was lesen oder sich weiterbilden. Um den Block laufen. Ja. Kannst du auch was Gescheites machen. Aber ich fand, das ist was Gescheites. Also ich glaube, in ein paar Jahren werden sich viele an diese Folge zurückerinnern und sagen, der hat damals sein Diplom abgelegt. Und ich immer noch nicht. Aber der innere Kritiker, ich habe ihn natürlich, weil das ist ja letztendlich so ein bisschen die Frage, die sich ja sicherlich, also die du dir gestellt hast bei der Auswahl des Themas und ich mir natürlich auch gestellt habe, als ich es gelesen habe. Aber die wird man sicherlich, wenn man so die Headline sieht der heutigen Folge, sehr witzig, das glaube ich, jeder, der sich dafür interessiert, auch die Frage stellen. Und ich denke, dass jeder einen inneren Kritiker hat. Die Frage ist halt nur, sitzt er auf der rechten oder auf der linken Schulter, wie das Teufelchen? Ich habe für mich zumindest versucht, in den letzten Jahren vor allen Dingen, wenn man dann, wie man so schön sagt, erwachsen wird, Kinder bekommt, Verantwortlichkeiten sich verändern, beruflich sich einiges verändert, eine Selbstständigkeit etc. pp., dann ist es natürlich schon so, dass man versuchen sollte, und so habe ich es, oder bin ich es angegangen, dass man den inneren Kritiker etwas zähmt, dass er vielleicht auch eher Antreiber ist. Ah. Weniger jetzt Mahner oder auch noch destruktiver, eher Hinderer oder Verhinderer. Und demzufolge fand ich das Thema super und habe auch direkten Zugang gehabt. Und ich denke, wir können vielleicht auch aus deiner Erfahrung beide Seiten so ein bisschen beleuchten.
spannend fand ich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass es ja wirklich auch geraten wird, dass du, um dem nicht so einen Riesenraum zu geben, wirklich was Positives draus machen sollst. Also tatsächlich wirklich das umkehrst und möglichst viele positive Gedanken zum selben Thema hast, sodass dieser Kritiker einfach weiter in den Hintergrund rückt. Aber zunächst ist es mal so, dass eine beträchtliche Anzahl von Menschen in Deutschland, aber auch weltweit, diesen inneren Kritiker haben. Und das hat natürlich auch schon so ein bisschen was mit der Erziehung zu tun, garantiert. Das ist natürlich auch immer so die Frage, wurde man so erzogen, so nach dem Motto, du kannst es auch besser oder es geht immer noch besser? Und was hat man so dann für einen Anspruch an sich selbst auch? Und ich weiß, das ist bei dir so, das ist bei mir so, das ist bei vielen anderen Menschen auch so, dass wir beide zumindest einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selbst haben und dann zufrieden sind, wenn wir das Beste rausgeholt haben aus allem. Ob das jetzt bei dir die Patientengeschichten sind, ob es bei mir eine Veränderung in der Kommunikation ist, die dann stattfindet, Dinge, die dann funktionieren, was auch immer, ist ein breites und weites Feld. Aber ich habe damit natürlich meine Erfahrungen gemacht und ich bin auch immer wieder an einem Punkt, wo ich damit ein Stück weit struggle, weil ich habe noch nicht richtig rausfinden können, warum das so ist, dass ich zu einer Art von Perfektionismus neige, um diesen inneren Kritiker im Zaum zu halten. Ich weiß nur, dass ich dem mal irgendwann einen Namen gegeben habe. Mein innerer Kritiker heißt Wolfgang und Wolfgang ist auch, ich brauchte irgendwie einen albernen Namen, sorry an alle die Wolfgangs da draußen, hätte auch Dirk sein können. Aber Wolfgang ist vor kurzem mitten auf der A7 plötzlich bei mir ins Auto gesprungen. Und das war, als ich gerade ein Telefonat beendet habe und eine Krisenkommunikation beenden konnte und auch erfolgreich. Und zack, schmiss ich quasi Wolfgang auf der A7 vors Auto, stieg ein und sagte, naja, war schon ganz okay, aber war eine Menge Glück dabei. Hätte auch ganz schön schief gehen können, weil du hast darauf und hierauf nicht aufgepasst und so weiter. Ich habe ihn dann wieder aus dem Auto rausgeschmissen und hab weiter Podcast gehört. Das gelingt mir inzwischen. Aber es ist wirklich so, dass in regelmäßigen Abständen taucht auch Wolfgang wieder auf und ist so mein Qualitätsmanager, nervt mich aber auch manchmal zu Tode. Wirklich. Das ist wirklich manchmal unerträglich. Inzwischen habe ich damit ganz gut gelernt, umzugehen, weil ich solche Gedanken oftmals einfach auch wegschicke. Also nicht jetzt, also ob es jetzt Wolfgang ist oder wie auch immer man das nennen will, aber ich versuche, diese Sachen einfach wegzuschicken, ganz bewusst, weil wir hatten, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen das Thema Mogelpackung, weil man sonst einfach auch in so einen Prozess reinkommt, wo man zu kritisch mit sich selbst ist, wo man auch, also das macht ja dann auch so ein bisschen, nicht depressiv, aber es macht schlechte Laune auf jeden Fall mal mindestens. Es gibt Menschen, die wirklich dadurch auch depressiv werden, weil sie aus diesem Negativstrudel gar nicht mehr rauskommen und sich da so reinfräsen oder reinfräsen lassen von sich selber natürlich, wir sind ja nur wir, dass das dann auch wirklich irgendwann ungesund wird. Und deshalb ist es auch wichtig, damit umzugehen und deshalb ist es auch wichtig, diesen inneren Kritiker unbedingt in den Griff zu kriegen. Da gibt man ihm zu viel Raum und beschäftigt man sich zu viel damit, bist du natürlich oder läufst du Gefahr, dass dich das echt richtig runterzieht.
Also Wolfgang ist ein gängiger Name, ich glaube, den kann man wählen. Ich versuche grundsätzlich dem Ganzen keinen Namen zu geben, sondern sich eher dann auch mit mir selber dann zu beschäftigen. Ne? Also von mir aus kann man sagen, mein innerer Kritiker heißt Burak und oder 2.0, je nachdem. Mhm. Aber du schon sagst, wenn er da so reinspringt, kann er natürlich auf der einen Seite eben mahnend oder ermahnend reinspringen, auf der anderen Seite eben dann auch nochmal wirklich unterstützend. Und manchmal auch, und ich glaube, das ist auch nochmal ein entscheidender Punkt, gerade weil du das Thema auch Depression schon aufgebracht hast, kann der innere Kritiker natürlich eben auch Schutzfunktionen übernehmen. Ja. Also mit anderen Worten, dass man wirklich vor gewissen Situationen mehr oder weniger bewahrt wird, oder ja letztendlich sich versucht selber zu hindern oder einen Mechanismus der Vermeidung in dem Fall abrufen zu können, damit man eben auch aus diesem oder nicht immer tiefer in diesen negativen Strudel eintaucht. Und ich glaube, dass man sich, die Frage ist ja, wann taucht dieser innere Kritiker auf im Laufe eines Lebens? Sicherlich wird auch der ein oder andere sagen, ich habe keinen. Also ich höre keine Stimmen, ich sehe keine Personen oder irgendwie Figuren vor dem geistigen Auge. Ich führe keine Selbstgespräche oder was auch immer. Aber ich glaube, dass es einfach diese zweite Ebene einfach gibt. Und demzufolge ist eben die Frage, wann lässt man diese zweite Ebene zu? Und kann man, wenn man sich aktiv damit beschäftigt, vielleicht auch in jungen Jahren, weil man natürlich über Schule, Sport, ob das jetzt Einzelsport oder Sportvereine sind, Mannschaftssport, man kommt halt sehr, sehr schnell in Drucksituationen und natürlich auch in Drucksituationen, die uns so ein bisschen auch so gesellschaftliche Normen oder vermeintliche Normen aufdrücken oder aufzwingen. Und deshalb glaube ich schon, dass man da auch gut mit diesem Rollenspiel agieren kann.
Ja, also es ist jetzt auch so ein bisschen übertrieben. Es ist jetzt irgendwie nicht so, dass man, ich habe das natürlich jetzt bildlich besprochen, erzählt. Wolfgang, deshalb, weil es mir dann auch leichter fällt, das für mich zumindest einzuordnen. Und nochmal, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie andauernd passiert. Es ist vor allen Dingen aber so ein bisschen die Challenge und vielleicht auch, also heute sehe ich das, früher war es wirklich die Challenge und jemand, der mich dann auch, oder so eine innere Stimme oder irgendwas in mir drin, was gesagt hat, komm, keep going, also du kannst das auch noch ein Stück weit besser. Heute ist es eher so ein bisschen, ich nenne es immer so ein bisschen mein Qualitätsmanagement, mein Inneres. Weil ich erstmal so eigentlich was Gutes finde, wenn du dich immer mal wieder überprüfst. Also ist es wirklich noch gut, was du da machst? Ist es wirklich so, dass das auch sinnvoll ist und so weiter und so fort? Kann man das noch besser machen? Aber nicht im Sinne von ständiger Optimierung, sondern eher von Überprüfung. Und ich finde so ein inneres Qualitätsmanagement, das ist mir wesentlich sympathischer, dieser Begriff, das ist was, was ich auch irgendwo wichtig finde, sich immer mal wieder zu überprüfen und zu gucken, boah, bin ich da immer noch irgendwie on track? Oder ist es vielleicht auch so, dass die Zeit an mir ein bisschen vorbeigegangen ist? Muss ich mir noch ein paar Sachen drauf schaffen? Fällt mir zum Beispiel gerade ein, als ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt habe in Wahlkämpfen und der Kommunikation, wie wird Kommunikation aufgesetzt, wie werden die Strategien gebaut im Wahlkampf, von welchen Parteien und so weiter. So, und da fällt auf, dass die AfD deshalb unter anderem so unfassbar stark ist, weil sie ihren gesamten Wahlkampf, wie Donald Trump ja schon lange, in den sozialen Netzwerken vor allen Dingen macht. Und sie haben einen Newsroom, der wirklich wahnsinnig viele Leute beschäftigt. Das sind wirklich wahnsinnig viele, also deutlich über 50. Und die denken sich die Kampagnen aus, die sind die ganze Zeit im Community Management und so weiter und so fort. Also das heißt, so diese Schlacht wird da geschlagen. Und ich gucke dann in Berlin bei anderen Parteien in die Newsrooms rein und das ist sehr überschaubar. Das ist wirklich sehr überschaubar. Nicht nur in Sachen Manpower, sondern auch in Sachen Know-how. Wo du dann so denkst, so ja, okay, jetzt leuchtet mir das auch ein. Und warum mache ich das? Weil ich logisch mich auch überprüfe und denke so, ja, boah, da war ich jetzt, ich habe das geahnt, ich habe irgendwie auch mal was davon gehört, aber dass das so krass ist, wenn du es dir dann einfach mal wirklich zu Gemüte führst, das ist dann schon, und da war mein innerer Kritiker immer der gesagt hat, ey, du musst dir das mal angucken, du willst dich zwar mit diesen Leuten überhaupt nicht auseinandersetzen, aber es ist ein Problem geworden, die Politik löst das Problem nicht. Warum eigentlich nicht? Also es waren sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Fragen. Und der innere Kritiker hat mich eigentlich gepusht, um für mich dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, jetzt muss ich wissen, warum ist das eigentlich so? Und das finde ich wiederum eine ganz gute Form des inneren Kritikers, der mich dann hinweist und sagt, so, guck mal da genau hin, ob das Job ist, ob das privat ist, was auch immer es ist. Aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die in einem ständigen Selbstzweifel sind und die ständig sich fragen, bin ich gut genug? Und den kannst du tausendmal sagen, ey, es ist alles gut. Es ist alles super. Und das ist vielleicht sogar so bei dir so, ich weiß nicht, ob es bei dir Patienten gibt, die derart peitschen und machen und tun, dass sie ständig bei dir auf der Pritsche liegen und du denen tausendmal sagst, Leute, es ist doch alles gut. Sie haben eine tolle Figur, sie haben eine gute Muskulatur, sie brauchen nicht, sie müssen nicht derart Power reingeben. Sie sind, ich weiß nicht, ob man das als, also ob man da als Orthopäde hinkommt, dass man dann einfach sagt, es ist total in Ordnung. Weiß nicht, gibt's sowas?
Ja, das gibt's. Oft auch im Zusammenhang mit Therapieentscheidungen beispielsweise. Ich nenne mal ein Beispiel. Grundsätzlich möchte ja niemand, wenn es nicht notwendig ist oder vor allen Dingen auch lebensnotwendig oder bedrohlich, nicht operiert werden. Und deshalb kommt man auch schon mal zur zweiten oder dritten Meinung, bringt alle Unterlagen mit, hat sich aber letztendlich schon das Therapieregime mehr oder weniger ausgedacht und hat sich im Vorfeld aber auch tatsächlich, und in dem Fall denke ich in erster Linie mit sich selbst, eben auch schon gebettelt und gechallenged, wie man heutzutage schön sagt. Nämlich, was sind Pro und Contra? Wie kann ich mich darauf vorbereiten, wenn jetzt der Arzt oder die Ärztin vielleicht etwas Konträres sagt und so weiter und so fort. Und aber durch dieses ständige Hinterfragen und dann auch letztendlich versuchen, gewisse Dinge, wo ja Erfahrung fehlt, Wissen fehlt, sondern man entscheidet ja rein emotional und rein subjektiv, verbaut man sich letztendlich auch wirklich gute Möglichkeiten, um vielleicht dann am Ende, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben tatsächlich eine Operation zu umgehen. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Herrn da, der selber nicht Mediziner ist, aber mit einer Ärztin liiert und hatte sich eine Teilverletzung in der Schultersehne zugezogen und war felsenfest davon überzeugt, er möchte sich nicht operieren lassen. Das konnte ich auch noch gut bespielen, weil ich gesagt habe, also ich würde mich damit auch nicht operieren lassen, weil es gute Möglichkeiten gibt, das konservativ zu behandeln. Dabei habe ich aber aufgezeigt, dass es nicht nur darum geht, irgendwie nur den Schmerz zu lindern und gewisse Bewegungsmuster wieder zu erlernen und dadurch eventuell auch einen Schmerz zu umgehen, sondern ich habe gesagt, wir müssen in dem Fall auch noch versuchen, die Sehne zur Heilung zu bringen. Weil es ist ein schlecht durchblutetes Gewebe und wenn ein Teilriss da drin ist, der operative Kollege oder die operativen Kollegen würden argumentieren, das Ding muss halt dann geflickt werden. Und ich könnte oder vertrete dann in bestimmten Situationen die Meinung, dass ich sage, auch als ehemaliger oder ausgebildeter Operateur, es gibt einfach OPs, die kann man machen und es gibt OPs, die sollte man nicht machen, weil es im Grunde eben konservative Alternativen gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir müssen versuchen, die Sehne auch zu regenerieren. Das heißt, wir müssen ihr Input geben, Material, Stoff, Futter, egal wie man es nennt, damit die Sehne heilen kann. Ja, sagt er, super, und was kann man denn da machen? Habe ich gesagt, dieses, jenes, welches. Unter anderem können wir eben auch Eigenblut oder in dem Fall Plasma einsetzen. Das wird dorthin gespritzt und dann entfaltet das seinen Zauber. Da sind Wachstumsfaktoren drin, etc. pp. Somit können wir es zumindest probieren. Das Mindeste, was wir schaffen können, ist, den Schmerz zu lindern. Und dann fing er sofort, ja, also da habe ich ja ein bisschen was zu gelesen. Das ist ja wissenschaftlich nicht so erwiesen. Also ich kann hier so viele Studien nennen übers Klima, über Medizin, über Flora und Fauna. da gibt es Studien, die besagen A und Studien, die besagen B. Ich kann Ihnen nur sagen, und nennen Sie es von mir aus Erfahrungsevidenz, wir setzen das ein im Berufssport und im aggressiven Nichtsport und wir haben damit sehr, sehr gute Ergebnisse. Und zwar im Bereich der strukturellen Heilung, nicht nur im Bereich der Schmerzlinderung. Und dann merktest du aber, wie er zu kämpfen hatte. Warum? Weil er hatte ja einen Plan. A, keine OP, aber B, gehörte das Thema Plasma jetzt in dem Fall nicht zum Plan. Und dann merktest du, wie er anfing, ja, wie man so schön sagt, zu strugglen. Und also hat sich, konnte sich nicht entscheiden. Und dann habe ich gesagt, wir machen Folgendes. Wir fangen heute mit der Behandlung ergänzend zu den anderen Behandlungsmaßnahmen, die wir im Vorfeld besprochen hatten, an. Sie diskutieren das nochmal mit sich selber und diskutieren das vielleicht auch nochmal zu Hause mit ihrer Lebensgefährtin, die ja Ärztin ist. Und dann überlegen sie, ob wir das fortsetzen oder nicht. Und ja, dann, ich glaube, 3 oder 4 Mal haben wir ihn gespritzt. Physiotherapie ergänzend noch durchgeführt und nach der 4. Spritze war er komplett schmerzfrei, komplett. Und wollte auf einmal wissen, ob die Sehne denn schon geheilt sei. Da habe ich gesagt, ja, aber das war ja am Anfang gar nicht ihr Ziel. Jetzt auf einmal weckt das Begehrlichkeiten und jetzt wollen sie wissen, ob die Sehne wieder heile ist. Können wir beantworten, aber jetzt nicht zu diesem frühen Stadium, weil die Sehne einfach mehrere Wochen und Monate braucht, um tatsächlich zu regenerieren. Aber sie können sich ja erstmal daran erfreuen, dass mindestens die Schmerzen komplett abgeklungen sind und sie vor allen Dingen wieder in der Lage sind, Sport zu machen, unter anderem Tennis. Und was ich damit, wie gesagt, darstellen wollte, ist, dass man vor allen Dingen in Gebieten, wo man vielleicht dann auch eben keine Expertise besitzt, sich durch den inneren Kritiker und durch das innere Auseinandersetzen letztendlich auch gewisse, ja, sagen wir mal, gewissen Vorteilen gegenüber verschließen kann. Und deshalb ist es, glaube ich, so wie ich es eingangs auch gesagt habe, wichtig, dass man irgendwo diesen Zähmungscharakter auch hat. Und zwar nicht nur in dem Bereich, wo man sich wohlfühlt und sicher ist, beispielsweise bei seiner Arbeit, bei sozialen Interaktionen innerhalb der Familie, Freunden, Kollegen, Kunden, sondern dass man letztendlich sich vielleicht dann auch so ein bisschen von seinem inneren Kritiker auch lösen kann, wenn es um Dinge geht, wo man letztendlich auf die Erfahrung, die Expertise, ich sage jetzt mal, eines Spezialisten oder einer Spezialistin angewiesen ist.
Sehr spannende Geschichte, vor allen Dingen gerade der Punkt, dass Menschen da erst sehr kritisch sind und dann auch sich informieren und sagen, naja, aber die Wissenschaft sagt doch das gar nicht oder es ist doch gar nicht anerkannt und so weiter. Und dann folgt aber eine Beratung und du kannst trotzdem dann ja, sie überzeugen und es hat eine gute Wirkung. Das ist, finde ich sehr, ja, finde ich spannend, weil mir es in vielerlei Hinsicht ja auch so geht. Also du musst ja immer wieder Überzeugungsarbeit leisten und der innere Kritiker, also zumindest bei meiner, ist so, dass er auch bei der Beratung dann sagt, war das gut genug, anschaulich genug zum Beispiel. Ich hatte auch, gerade diese Woche hatte ich so eine Szene, wo ich mir sehr sicher bin, dass meine Beratung vielleicht nicht verständlich genug war oder sie war verständlich genug und jemand hat einfach gesagt, dann ich schaffe das auch alleine. Muss dann jeder für sich selbst wissen. Kennst du auch bestimmt an der einen oder anderen Stelle. Und du weißt, man wird sich wiedersehen. Und du weißt auch, es wird nicht funktionieren. Aber du sagst nichts dazu mehr dann, weil du hast im Grunde eigentlich alles erzählt. Der innere Kritiker aber wiederum kommt dann bei mir oftmals und er sagt, vielleicht hättest du da noch einen kleinen Schlenker machen sollen und hättest das noch ein bisschen besser erklären sollen. Aber ein bisschen weg vom Job. Es ist ja so, dass ob das der Sport ist in einer Gesellschaft, die ja auch immer weiter auf dem Optimierungstrip ist, bei einer Gesellschaft, die schon auch sehr kritisch per se ist, mit sich selbst, mit den einzelnen Menschen, mit Politikern, mit NGOs, mit Promis, mit keine Ahnung, das wird ja alles kritisiert. Wir haben sehr schnell sehr viel Meinung, sehr schnell sehr viel kritisiert, öffentlich auch Menschen an den Pranger gestellt und so lange, bis sie sich nicht mehr bewegen können. Kritik, Kritik, Kritik. Und das ist meine Beobachtung zumindest, dass die inneren Kritiker und die äußeren Kritiker, dass diese Stimmen lauter werden. Und man sieht auch in sehr vielen Statistiken, dass Menschen, die eben diesen inneren Kritiker haben, immer mehr werden und auch die Wirkung des inneren Kritikers deutlich zunimmt. Das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum Depressionen auf dieser Welt immer mehr werden. Und weißt du, wie viele Behandlungen oder beziehungsweise alle Kosten zusammengerechnet, Behandlungen, Depressionen, was ist das für eine Summe weltweit ungefähr, die da zusammenkommt?
Boah, ich meine, du bist ja der Herr der Zahlen. Kein, habe ich wenig vorstellen. Warte mal. Weltweit. Boah.
Weltweit, ja.
Ja, das geht ja in die hunderte Milliarden, müsste das ja gehen weltweit.
Ja. Wenn es mit ja. Das ist eine Billion. Eine Billion.
Ja. Das sind, glaube ich, 1000 Milliarden.
Dann 1000 Milliarden.
Genau. Ja. Mehrere hundert Milliarden. War ich ja gar nicht mal so schlecht.
Du warst nicht so schlecht. Du bist nur 1000 Milliarden, aber ja. Ja. Das ist die Zahl. Krass, ne? Also das wird ja aufgewendet und den Systemen, die das belastet, die Systeme natürlich auch, die Gesundheitssysteme, soweit es sie denn gibt. Aber das ist wirklich all in. Und diese Zahl steigt. Verrückterweise. Ja. Hat natürlich jetzt, ist nicht alles auf den inneren Kritiker zurückzuführen. Das wäre auch schlimm. Aber was mich interessieren würde, du hast es ganz am Anfang der Folge gesagt, und das ist eigentlich genau der Tipp, den ganz viele Psychologen immer wieder geben. Du hast, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, weil du es natürlich viel schöner formuliert hast, aber du drehst eigentlich solche Sachen eher ins Positive, oder du versuchst dem inneren Kritiker nicht so einen Raum zu geben, sondern versuchst ihn, so habe ich dich verstanden, in etwas Positives umzuwandeln oder ihn wegzuschicken oder erst gar nicht aufkommen zu lassen. Hol uns doch da nochmal rein in den...
Nee, also aufkommen lassen auf jeden Fall, weil also ich finde, er, sie, es, also diese zweite Ebene, dieser Spiegel, ne, dieser Mitstreiter oder Ärgerer oder Knauserer oder Kritiker oder was auch immer, der ist einfach da. Manchmal hat man das vielleicht auch so ein bisschen personifiziert, dass man beispielsweise einen Elternteil vor Augen sieht und denkt, ah, was würde da zum Beispiel mein Vater sagen? Oder dass der Vater zu einem spricht oder die Mutter natürlich oder eine Tante. Oder dass auf einmal so ein Lehrer aufploppt, ne, der einem in der Schulzeit immer mal wieder verbal zumindest die Ohren lang gezogen hat. Hm. Und wie gesagt, egal welche Figur, welche Art, die Frage ist ja, was lässt man zu? So wie ich es vorhin sagte, wenn es tatsächlich eine Schutzfunktion hat, um wirklich auch sich selber zu schützen vor seelischem oder natürlich auch körperlichem Leid, das ist, finde ich, eine andere Kategorie. Aber wenn es wirklich darum geht, in welche Richtung werde ich getrieben? Also ist das eher motivierend oder ist das eher destruktiv? Da denke ich schon, dass man da so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen kann, das trainieren kann oder so, wie ich es eben eingangs gesagt habe, den inneren Kritiker auch vielleicht etwas zähmen kann. Ich hatte das ja immer mal wieder in der einen oder anderen Folge fallen lassen und du kennst das ja auch. Ich bin ja so ein bisschen Freund des stoizistischen Gedankenguts. Nicht alles, aber ich finde, so ein paar Dinge sind da ganz, ganz spannend. Und da gibt es ein ganz häufiges Zitat von Marc Aurel, der gesagt haben soll, du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse, erkenne dies und du wirst Stärke finden. Heißt letztendlich, dass man ja irgendwo eine gewisse Kontrolle über seine Gedanken ausüben kann. Und das bedeutet dann natürlich alles, was in dieser Gedankenwelt passiert, ob das Ereignisse sind, ob das Wünsche, Ziele, Träume, Ängste, Erwartungen, aber eben auch, ja, ich nenne es mal Figuren, ne? Jetzt nicht Personen, aber eine Figur. Und der innere Kritiker ist nun mal eine Figur, ist ein Mitspieler, manchmal Gegenspieler. Und die Frage ist, wie kann ich diese Figur kontrollieren und vielleicht auch so instrumentalisieren, dass es mir hilft und nützt? Und du hast es zwischenzeitlich auch gesagt, wir haben einen gewissen Anspruch. Wir wollen gewisse Dinge erreichen, wir wollen ein gewisses Qualitätsniveau aufrechterhalten, verfeinern, verbessern, was auch schwierig ist. Also es ist schwierig, stundenlang im Rahmen von Meetings, im Rahmen von Kundenkontakten immer ein gewisses Level einfach zu halten. Aber es ist trainierbar. Und in den Phasen, wo man dann mal so einen schwachen Moment hat und dann eben diese Figur auftaucht und sagt, ja, da hättest du dir schon mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Oder hast du auch das noch bedacht und so weiter. Dass man da einfach gewappnet ist und immer, ne, wie beim Boxen, so ein paar Pratzen, mentale Pratzen mit sich trägt, um dann den ein oder anderen Hieb eben abwehren zu können. Und ich habe grundsätzlich versucht, das immer runterzubrechen, wenn es um Ziele ging und auch um Erwartungen ging, ob das jetzt Erwartungen meines Umfelds waren oder vor allem die eigene Erwartungen, dass ich gesagt habe, sie müssen irgendwo realistisch sein. Manchmal, wenn man jung ist, weiß man gar nicht, was man alles erreichen kann. Also völlig egal, welchen Background man hat, völlig egal, ob man materiell gut aufgestellt ist. Aber letztendlich, wenn man sich an diesen Realitäten orientiert und sagt, okay, ist das machbar für mich mit Fleiß und ein bisschen Disziplin und der einen oder anderen extra Meile und extra Stunde, dann ist das schon etwas, was einem ungemein helfen kann und letztendlich auch dann aus diesem inneren Kritiker dann eher einen Mitstreiter macht. Lässt man es aber zu, und ich habe ja mal meine kurze Ausbildungshistorie mal skizziert, als es in der, du wirst dich erinnern, und vielleicht auch jemand aus dem Publikum, die Folge noch im Ohr hat, als ich in der Grundschule war und für meine Eltern klar war, der Junge soll aufs Gymnasium, gab es genug Leute, die gesagt haben, der kann nicht aufs Gymnasium. Da war ich auch im Gymnasium, ne, dann hieß es ja, was will der hier machen? Ja, Abitur, ja, kann er nicht. Warum will er Abitur machen? Ja, er will Medizin studieren. Ja, das kann er erst recht nicht. Und so weiter. Also es gab, wie sagt man, nicht nur genug innere Kritiker, es gab vor allen Dingen äußere Kritiker. So, die Frage war aber, ist das realistisch? So, und in dem Moment, wo ich für mich immer etwas Realistisches gesehen habe, war das halt für mich immer so, dass ich letztendlich immer jemanden als Sozius hatte, mit dem ich dann sprechen konnte oder dem ich auch von mir aus nur zugehört habe. Und deshalb habe ich halt für mich immer versucht, letztendlich diesen, ja, den inneren Kritiker eben als inneren Mitstreiter zu sehen, unabhängig davon, dass ich auch viel Unterstützung vor allen Dingen aus der Familie immer hatte. Aber wenn man vor gewissen Aufgaben sitzt oder steht, dann kann einem keiner helfen, außer eben man sich selbst. Und was ich auch versucht habe, immer zu verinnerlichen, ist, Selbstgespräche, vor allen Dingen stumme Selbstgespräche, finden sehr oft statt. Manchmal nimmt man das nicht als Selbstgespräch wahr, aber de facto ist es so, weil man brummelt irgendwas in seinen Bart in dem Fall, irgendwas hinein, was, wie gesagt, nicht hörbar ist, aber du hörst es ja. Und deshalb ist es halt auch da, habe ich mir gedacht, sei vorsichtig, wie du mit dir selbst sprichst, weil du hörst dir schließlich zu. Und das waren alles Dinge, die ich wirklich immer wieder ja mantraartig versucht habe umzusetzen. Und irgendwann natürlich auch in den Punkt zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, ein paar Dinge, die habe ich wirklich gut umgesetzt. Dann kannst du auch mal die Selbstgespräche, die du dir stumm in den Bart reinbabbelst, eben auch ein bisschen lauter mit anderen teilen. Und jetzt nicht als, um Gottes Willen, nicht als Belehrer oder sowas, darum ging es nicht, sondern einfach nur, wie kann man mit gewissen Dingen umgehen. Und das wende ich zum Beispiel sehr, sehr häufig an im Kundenkontakt. Ne? Weil ich habe natürlich viele Kunden, die in der Regel Beschwerden haben, körperliche und damit auch häufig einhergehende seelische Beschwerden. Und da kommen immer wieder kleine Geschichten, Anekdoten zutage, die ich dann von mir selber auch kenne. Und dann überlege ich, wie bist du damit umgegangen? Und jetzt hast du nun mal dieses Urvertrauen, was dir jobtechnisch entgegengebracht wird, und du strahlst, ob berechtigt oder nicht, eine gewisse Kompetenz aus. Dann kannst du das mit einbauen. So, ob der Kunde oder die Kundin das dann mitnimmt, wahrnimmt, verarbeiten kann, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich merke, dass wenn es um nicht rein medizinische Dinge geht, sondern vielleicht auch so ein bisschen um was Persönliches oder einfach um eine gewisse Perspektive, dass das sehr gerne angenommen wird. Und es ist einfach auch in der Interaktion unheimlich hilft.
Ja, ich finde das ganz oft, wenn du dich mal genau fragst, woher kommt das eigentlich? Und du hast es ja gerade eben auch angerissen, nämlich deinen Werdegang und auch Menschen, die immer wieder gesagt haben, das geht ja nicht und das kannst du ja nicht. Und dann kommt ja natürlich auch so ein bisschen so, ja, jetzt erst recht. Also wir sind ja beide so ein bisschen auch jetzt erst recht Typen. Und das ist bei mir war das ganz, ganz klar mein Vater, der eigentlich ein sehr, sehr, sehr liberaler Typ ist und der auch immer unterschreiben würde, dass jeder seinen eigenen Weg geht, nur nicht der eigene Sohn. Weil spätestens da ist er natürlich der, der das alles besser weiß und er wusste. Und ich weiß, es gab furchtbare Kämpfe zwischen mir und ihm. Das hat auch was mit meinem Werdegang zu tun, weil er einfach auch für sich, also er arbeitet ja oder hat zumindest, oder nee, andersrum, ich habe in einem ähnlichen Job gearbeitet wie er. Da hatte er mir einiges voraus und er wusste natürlich auch, wie man sowas erreichen kann dann und wie man beim Radio denn was werden kann. Und es ging nur natürlich, du musst das und das geleistet haben und du musst das und das an Ausbildung haben und du musst das und das noch an Zusatzqualifikation haben. Sonst kannst du das unmöglich werden innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Und ich war immer derjenige, der gesagt hat, Vater, das ist dein Weg. Und vielleicht ist das auch sogar in den Statuten der ARD irgendwo so geschrieben. Aber da sind wir nicht mehr. Wir sind halt nicht mehr in den 80er Jahren und wir sind auch nicht mehr in den 90er Jahren. Gott sei Dank. Und da hat sich ganz schön was geändert und da hat sich auch so ein Konstrukt, ein schwerer Tanker wie die ARD hat sich dann total verändert. Und zum Guten und zum Positiven, weil es geht nicht mehr unbedingt so nach Zeugnissen, sondern es geht erstaunlicherweise nach den Menschen. Und ich habe immer gesagt, warte ab, ich glaube auch, man kann die Ziele anders erreichen. Weil man einfach ausstrahlt, dass man das, was man macht, gerne macht. Und dass man das auch gut macht. Und das mag sehr amerikanisch sein, aber ich habe ihm auch gesagt, ich glaube, irgendwann wird es auch Chefredakteure geben, die keinen Meter studiert haben. Gibt es inzwischen. Egal wo. Egal, ob beim Radio, beim Fernsehen, bei Magazinen, bei Online-Plattformen, wo auch immer. Das sind nicht Menschen, die unbedingt zwangsläufig studiert haben. Das sind Leute, die teilweise einfach auch wahnsinnige Ideen haben, die wahnsinnig gut sind und so weiter. Und ich glaube, jeder von uns kennt das ein Stück weit, dass es immer Kritiker gegeben hat, ob es die inneren Kritiker sind oder die von außen, die reellen, die wirklich da sind. Und dann kommt es meistens darauf an, was draus zu machen. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass du was daraus machst. Dass du eben diese Kritiker ernst nimmst aber trotzdem das eher als Ansporn nimmst, um deinen eigenen Weg zu gehen. Oder auch sogar, um zu sagen, ich beweise es denen, dass es auch anders geht. Und es ist zwar total infantil und es ist auch irgendwo albern, aber das war auch strückenweise mein Anspruch und mein Ansporn. Weil ich gesagt habe, wenn wir was verändern wollen in diesen starren Systemen, ob in uns selbst, also in den starren Systemen in uns selber oder in externen, wenn du was verändern willst, dann musst du es tun. Dann musst du auch challengen, dann musst du auch beweisen, dass es anders geht. Und ich habe das immer auch als meine Aufgabe gesehen, soweit im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil ich habe ja auch noch ein Leben, um Dinge zu verändern, einfach auch zu beweisen, dass es anders geht. Und ich finde, das ist doch wichtig. Das ist ja auch dein Alltagsgeschäft. Also du beweist ja nun auch jeden Tag, es geht eventuell auch ohne Operation. Überall würde deinem Patienten gesagt werden, ach, super, komm. Einmal schnell ein Schnittchen und dann
Schnittchen einfach, ist gut, ja.
Ein Schnittchen, genau. Dann einfach mit dem Endoskop rein. Das wird nur ein kleiner Schnitt. Und dann schnibbeln wir ein bisschen und dann geht das Ding wieder raus und dann halt das. Perfekt. Alles gut. Ja.
Manchmal
aber was soll man dazu noch sagen?
Ja, bitte? Schwer. Fix.
Nein,
definitiv. Was vorhin, das fand ich ganz spannend im Rahmen dieser Wahlkampfthematik, auch nochmal hier Thema soziale Medien und so weiter. Und das ist natürlich ein Medium mittlerweile geworden, was fast täglich, stündlich, minütlich, je nachdem, wie lange man sich da drin aufhält, innere Kritiker erzeugt. Ne? Also eigentlich ist es ein äußerer Kritiker, aber letztendlich immer so in dieser Art und Weise, entweder hier so POV-mäßig oder es wird einem suggeriert, hast du dir eigentlich darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder bist du dir im Klaren darüber, wenn du dich so verhältst, was das eigentlich bedeutet? Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz gefährliches Tool, weil man als Erwachsener vielleicht noch differenzieren kann, ja, wie war es denn ohne soziale Medien? Aber als Jugendlicher oder ich sag mal bewusst auch als Kind, weil auch teilweise sehr, sehr früh seitens der Eltern den Kindern der Zugang zu sozialen Medien gewährt wird, ist das im Rahmen der Entwicklung schwierig. Weil das ist schon sehr, sehr fiktiv, was da passiert. Da sind gefühlt sind das natürlich alles irgendwo Menschen, ne? Diese, nennen wir sie Influencer, welcher Art auch immer. Aber streng genommen ist es halt natürlich völlig unpersönlich und man wächst mit einer Erwartung auf, die man tatsächlich vielleicht nicht erfüllen kann, weil einem auch die Kapazität zu dem Zeitpunkt des jeweiligen Alters fehlt und natürlich die Erfahrung, die Perspektive, die Weitsicht. Und klar, Thema Wahlkampf, das wird genutzt, das wird umgesetzt. Ich finde immer noch, wie in der letzten Nacht, glaube ich, war das die Debatte zwischen dann den Präsidentschaftskandidaten live, also ohne jetzt, dass das, wie gesagt, so ein bisschen geschnitten und gebügelt und gestriegelt ist, dann schon sehr amüsant, wenn dann gesagt wird, ja, Einwanderer aus Haiti essen Haustiere. Unglaublich. Einfach unglaublich. Und weil das zeigt, wie bizarr natürlich die Welt teilweise auch ist, und zwar auf diesem High-Level. Ne? Also ich meine, wir sprechen von der größten Volkswirtschaft, wir sprechen streng genommen, und ich glaube für viele, also viele können das einordnen, was ich damit meine, eigentlich die wichtigste Nation der Welt, in vielerlei Hinsicht, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Aber gerade wirtschaftlich läuft alles über und durch Amerika. Und wenn man dann sieht, auf was für einem Niveau wir uns dort begeben, wie man emotional erwachsene Menschen, ich glaube, die Kamala Harris ist knapp 50, knapp 60, 50, wie alt ist die? Ist egal, auf jeden Fall, klar, ein bisschen jünger als Trump, aber der Trump ist weit über 70. Ja. Und da könnte man ja irgendwo denken, ah, meine Güte, der steht über den Dingen, der hat Erfahrung, der hat einiges in seinem Leben gedreht und getan. Aber auch er bedient sich letztendlich Instrumente, um innere Kritiker zu erzeugen. Und da muss man vorsichtig sein.
Also nur abschließend noch, Kamala Harris ist am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien geboren.
59, dann war es so. Also wann 64? In welchem Monat?
20. Oktober.
Genau, dann 59, nicht 49. 59.
Mit 60. Bald.
Ja, das ist eigentlich jung, ne? Wenn man Joe Biden.
Ja, also ich hätte jetzt gedacht, die ist jünger, Trump. Ehrlicherweise.
Also, ja, für Ende 50 oder 60 fast. Ja, sie wirkt jünger, fertig.
Aber wo wir sprechen, kommt die Einmeldung, dass Trump denn das zweite Duell abgesagt hat. Er kneift.
Nein.
Er kneift. Zweites Duell abgesagt. Daran kannst du sehen, da war sein innerer Kritiker wahrscheinlich so groß, dass er gesagt hat, Trumpy, alte Hütte, lass mal bleiben. Kamala ist zu stark.
Die beißt.
Die joggt dir davon.
Ich glaube, dass der halt, und damit können wir vielleicht sogar überleiten in die nächste Woche, ich glaube, dass der wirklich mit dieser Haustiernummer. Das war für ihn der Satz des Abends und er hat einfach gemerkt, hey, das hat nicht funktioniert.
Mit Haustieren sollte man sich nicht anlegen. So viel kann ich sagen. So ist es. Und dann lass uns doch mal darüber reden, vielleicht in nächste Woche, warum Haustiere, Hund, Katz, Maus, aber vor allen Dingen Hund und Katz, warum die für unsere mentale Gesundheit so wichtig sind und gesund sind. Und warum sich auch sehr, sehr viele deshalb einen Hund oder eine Katze oder eine Giraffe im Garten anschaffen.
Oder Igel.
Oder Igel, die einfach wild machen.
Das, ne? Daher kommt der Begriff auch Igelleistung wahrscheinlich.
Ah, deshalb.
Ah. Heute schon geigelt.
Frau Meerjungfrau, ich krieg dieses Bild nicht immer aus dem Kopf.
Ja, denk dir einfach Ariel mit Bart.
Sehr sexy irgendwie.
Ja, das ja 100%. Ist sexy. 100%. Ja, ja. 100%.
Ich nehme das Bild jetzt mit in den Tag und wünsche dir einen guten und wir hören uns nächste Woche wieder mit Bello und Muzi.
So machen wir es. Vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich. Okay,
danke dir.
Bis dann. Schönes Wochenende.
Tschüss. Ja, tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.